Das Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Dann wäre also bei Antiochus Epiphanes schon die Zeit des Endes gekommen. Dann Vers 19. Und er sprach, siehe, ich will dir kundtun, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Ist die auch schon vorbei? Denn es geht drittens auf die bestimmte festgesetzte Zeit des Endes. Reicht uns das? Also schon bei Daniel, danke für den Hinweis. Und Jesus bestätigt das. So, jetzt können wir das Plänchen ansehen. Ja. Ah ja, Licht auslöschen da bitte. Wir vor uns haben, eine Handskizze, die ich 1933 erstellt habe. Und bis das soweit war, da habe ich verschiedene kleine Skizzen und Studien gemacht, etwa von 1930 an. Hat der Herr mir diese Prophezeiungen im Buche Daniel aufs Herz gelegt. Und jetzt wollen wir bedenken, 1930, 33, wer hätte gewagt zu lehren, 1948 steht der Staat Israel da. Ja, sag mir ruhig, noch keine Ahnung. Aber was war schon geschehen, 1933? Ein erster Weltkrieg, in welchem am Ende 1917 das englische Militär in Jerusalem eingezogen ist, unter General Allenby. Das heißt, 1917, nach dem ersten Geburtswehenanfall des Ersten Weltkrieges, hat Gott durch die Engländer den Mohammedanern, dem Islam, diese Stadt Jerusalem endgültig entzogen als alleinverfügungsberechtigt. Die Engländer bekamen das Mandat, über Jerusalem beliebig zu verfügen. Erstens. Und zweitens kam damals die sogenannte Balfour-Deklaration zustande aus dem Schoße des damaligen Völkerbundes in Genf, in unserer kleinen Schweiz, im kleinen Genf. Versammlung aller Nationen, die Krieg geführt haben, geben das Mandat heraus, die Balfour-Deklaration eines englischen Lords. Engländer, ihr seid eine christliche Weltmacht. Ihr seid jetzt im Besitz von Jerusalem. Ihr bekommt zu treuen Händen aus dem Schoße dieser ersten Völkerbundsversammlung in Genf das Mandat, den Auftrag, den Juden im Lande der Verheißung einen Staat zu schaffen. Was haben die Engländer gemacht? Das Gegenteil. Mit den Arabern Freundschaft geschlossen. Das Gegenteil. Also nicht gemacht. 1917. Was geschah denn 20 Jahre vorher, vor 1917 schon? 1897, erster Zionistenkongress in Basel. Theodor Herzl, der Führer, und seine Männer hatten beschlossen, diesen ersten Zionistenkongress in München durchzuführen. Dann haben es die Münchner Geldjuden fertiggebracht, dass das verboten wurde in München. Dann haben sie sich für Basel entschlossen und das war gar nicht schlecht. Warum? Was heißt denn Basileia? Königreich. 1897, erster Zionistenkongress. Und Theodor Herzl, jetzt darf man sagen, hat geweissagt, Väter, Brüder, ungefähr so. Spätestens in 50 Jahren steht der Staat Israel da. 97 plus 50 gibt 47, was war da? Jetzt nicht mehr nur nach dem Zweiten Weltkrieg, Völkerbund im kleinen Genf in der Schweiz, sondern jetzt die UNO in New York. Riesenweltstadt im Westen. Versammlung aller Nationen in USA, New York. Geben nun den Befehl an, zum zweiten Mal jetzt, an England. Aber jetzt, nach der Hitlerzeit, bitte den Juden sofort den Staat verschaffen. Im Gegenteil, in der Nacht um Mitternacht, 14. auf 15. Mai 1948, signalisieren die Engländer vom Mittelmeer aus, mit dem Mandat haben wir nichts mehr zu tun, während sie gleichzeitig die Flüchtlingsschiffe, die landen wollten, verhinderten zu landen. Liebe Geschwister, müssen wir dann erstaunt sein, wenn der Gott Israel das gewaltige, das erdenrund umfassende Commonwealth der Engländer zu einem Trümmerhaufen und zur Belastung aller übrigen Nationen hat werden lassen. Müssen wir uns gar nicht wundern. Wie andererseits Adolf Hitler in seinem Herzen beschlossen hat, in meinem Machtbereich gibt es eines Tages keinen einzigen Juden mehr, dann ist die Judenfrage endgültig gelöst. Und wie war die Antwort des Gottes Israels? Über Nacht Großreich Deutschland, keine einzigen Grenzen mehr. Alles besetzt von fremden Militärtruppen. Liebe Geschwister, das sind zwei weltpolitische, gewaltige, klassische Fälle, die uns zuvor bestätigen, was heute gilt. Wer heute gegen Israel Stellung nimmt, gegen den Staat, kommt um. Und wer gar Krieg zu wagen führt gegen den jetzigen Staat, der kommt vollständig auf unheimlich schreckliche Weise um. Ich schließe ja, diese Vorrede mit der gewaltigen Aussage, sollte ein dritter Weltkrieg zustande kommen, dann hat Gott den genehmigt, der geht kurz, nicht wird alles zerstört, sondern im Gegenteil, alles, was gegen Israel bis jetzt Stellung gezogen hat, ist nach Ende des Dritten Weltkrieges nicht mehr da. Habe ich was gesagt? Und dann kommen die Wunderdinge, da wird der gegenwärtige Staat Israel noch zu einem Wunderbaum. Und Gott schließt mit diesem gegenwärtigen Staat, soweit sie dann Christus annehmen nach dieser gewaltigen Rettung, einen heiligen Bund vor den letzten 7 Jahren. Und Dieser heilige Bund ist natürlich dem jetzt schon lebenden Antichristen, der dann im Auge und versucht, die dort den zu zerstören. Bitte alles nachlesen in Daniel 10, 11, 12. 10, 11, 11 besonders. Alles da. Kurze Situation. Um Israels Willen lässt Gott die USA zur Weltherrschaft kommen. Militärisch. Um Israels Willen. Dann bekommt Israel über Nacht einfach durch einen Befehl, die Grenzen Israels gehen ab heute vom Bach Ägyptens bis an den Euphrat. Die ganze Kriegsindustrie wird sofort umgeschalten auf Friedensindustrie. Die Steppen- und Wüstengebiete von Israel bis an Euphrat werden sofort umgepflügt in fruchtbares Gefilde. Und dann werde ich keinen einzigen der Söhne Israels mehr unter den Nationen zurücklassen, weil genügend Raum da ist zum Wohnen und genügend Nahrung zum Leben. Liebe Geschwister, sind das vernünftige Dinge? So steht geschrieben und so wird es geschehen. Nur noch viel wunderbarer und unheimlicher und herrlicher und gewaltiger. Ja. Und wir, noch einmal, solange wir noch da sind und die Entrückung nicht vollzogen ist, können die letzten 7 Jahre nicht zu laufen beginnen. Aber während wir noch da sind, hat der jetzt schon lebende Antichrist die Genehmigung von Gott, alle Vorbereitungen zu treffen, dass in dem Augenblick, wo wir nicht mehr da sind, niemand mehr kaufen und verkaufen kann, es sei denn, wir wissen, was dann in mathematischer, unbarmherziger Präzision plötzlich da ist. Alle Vorbereitung trifft er heute, bitte. Wer es noch nicht gemerkt hat, wahrgenommen hat, wenn schon auf jedem Schokoladestängelchen ne, diese schwarz-weißen Striche sind und die Zahlen darunter. Habt ihr euch auch schon gefragt, ja, wer bestimmt denn, wie da die Abstände der Striche sind und was für Zahlen da unten hinkommen? Das ist in Neuseeland heute so, in ganz USA, in Südamerika, auf dem ganzen Erdenrund. Ist schon bestimmt, wie jedes Nahrungsmittel und so. Und wenn Kartoffeln sind, die der Bauer liefert, auf dem Kartoffel kannst du keinen so Druck machen, aber dann müssen die Kartoffeln in einen Sack, und auf dem Sack ist das Zeichen schon wieder. Ne? Und auf all diesen Einzelprägestempeln, nicht, die Drucker bekommen die fertig geliefert, die Prägestempel, die können die gar nicht so präzise machen. Ja bitte, wer hat das alles so? So mathematisch festgelegt. Ne? Ja, ich bin so weit auf die Spur gekommen, richtig in USA, ist eine Zentralstelle schon. Ne? So. Also, und da sind links und rechts jeweils Doppelstrichen, das geht weiter runter, links eins am Rand und rechts eins und in der Mitte eins. Und dann kommt hier 6, 6, 6. Dann sind wir soweit. Aber bitte erst, wenn wir nicht mehr da sind. Aber sind die Vorbereitungen dazu schon im Gang? Ja, fast vollkommen. Und andere Vorbereitungen? Heute ist so, liebe Geschwister, dass wir uns noch so in Frieden versammeln können. Oh, ein Wunder. Und dass wir unseren Mund öffnen können mit einem klaren biblischen Zeugnis. Gerade in dieser Hinsicht. Ich weiß, dass ich da an vorderster Front stehe. Aber ich habe keine Angst, warum? Kann man sich im Glauben bekleiden lassen, sichern lassen, mit der ganzen Waffenrüstung Gottes. Kann man das? Vom Helm der Rettung bis zu den Stiefeln der Beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, da sind wieder die Kriegsleute Jesu Christi. Mit dem Schild des Glaubens, mit dem wir alle feurigen Pfeile schon am Schild wirkungslos machen können, da braucht kein Pfeil deinen Helm oder den Brust oder sowas schon zu erreichen. Und dann kann man da mittendrin noch ein gelassenes Herz haben.
Ein frohes Herz.
Bitte?
Ein frohes Herz.
Ein frohes, freudiges, fröhliches, gelassenes Herz. Gibt es sowas? Sowas gibt es. Und da spricht einer aus, der als Jüngling ein Psychopath von Format war. Und dieses Leck in meinem Leben als Junger, ja, als Jüngling, oder 18-jährig, 20-jährig, war dann der Grund, dass ich ein Ohr hatte, als mich eine alte, fromme Tante in eine Evangelisation eingeladen hat. Wäre ich so ein gesunder, junger Bursche gewesen, habe gesagt, da kannst du denken. So. Aha. Genügt. So. Farbig habe ich dann noch nachgeholfen. Zuerst Übersicht. Hier haben wir das Leben Jesu. Hier 454 vor Christus. Diese Linie, wo alle weiteren Zeitläufe zu laufen beginnen. Hier ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen, 454 vor Christus. Dann von 454 wissen wir, die 483 Jahre, also 7 plus 62, 69 Sabbatjahre später, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Das ist hier das Leben Jesu, 33 Jahre, geboren 4 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung. Das ist im Moment nicht wichtig zu beachten. Und jetzt machen wir den Sprung zu dieser grafischen Darstellung. Da haben wir so eine rote Zeitspanne. Das sind 7 Sabbatjahre, also eine Halbjahrperiode. Sabbatjahre. 7. Und dann bis hier, bis Christus, sind es 69. Golgatha nach 69 Sabbatjahren. Dann haben wir hier wieder die rote Fläche, aber die ist genau 7-mal länger als die. Und dann haben wir hier eine rote Fläche, die ist genau 7-mal länger als die. Was haben wir heute Vormittag gehört? Alle Zeitmaße unseres Gottes ruhen auf der Zahl 7. Sind alles 7er Perioden. 7. Stunde, 7. Monat, 7. Tag, 7x7 Tage, 7. Monat, 7. Jahr, 7x7 Jahre, Sabbatjahr, 7 Sabbatjahre, Halbjahr, 7 Halbjahre, eine Halbjahrwoche. So. Dann habe ich mir gesagt, ja, habe heute früh auch gesagt, schade, die Elberfelder, übersetzt gemütlich, offenbar, nach 70 Wochen hat Gott, im Propheten Daniel, nach 70 Wochen hat Gott den Sünden ein Ende gemacht und eine ewige Gerechtigkeit eingeführt. Es liest ein Gotteskind dieses Wort, ein junges oder auch ein altes, schüttelt den Kopf und die Achsel und sagt, ja, Das ist ja noch rund 500 Jahre vor Christus gewesen. Da habe Gott den Sünden ein Ende gemacht. Nein. Eine ewige Gerechtigkeit eingeführt und keine Sünden mehr. Nach 70 Wochen. Ja, dann kann man die Bibel halt doch nicht so genau nehmen. Und dann wird es halt doch stimmen, was die Theologen sagen. In der Bibel ist Gottes Wort, aber nicht allem. Alles anzunehmen als Wort Gottes. Nicht? Ja, das sind dunkle Stellen und Irrtümer und Widersprüche und so weiter. So, 70 Wochen. Keine Sünden mehr, nur noch Gerechtigkeit. Wiederhole, was steht da? 70er, genau das gleiche Wort, das hier repetiert wird. Es sind 70er, für unser Verständnis, es sind 70 Siebnerzeiten. Und wenn die abgelaufen sind, dann hat Gott den Sünden ein Ende gemacht und eine ewige Gerechtigkeit eingeführt. Aha. Ja, was gibt es für Siebnerzeiten in unserer Bibel? Siebte Stunde, nachschlagen, Konkordanz, was da passiert ist, am siebten Tag. Und dann sollt ihr 7 mal 7 Tage zählen. Und dann kommt ein siebter Monat. Und dann kommt ein siebtes Jahr. Und dann sollt ihr 7 Jahre zählen. 49 kommt ein 50. Und dann ist ein Halbjahr gekommen mit dem 50. Und 7 Halbjahre sind eine Halbjahr, ein Halbjahr Siebner. Und das sind Halbjahr 49 mal 7, 400, so etwas. Und die nächste Zeitspanne sind 1000 Jahre. Und dann beginnt es von neuem, vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Ne? Also, dann sind 7000 Jahre eine Woche Gottes. Und 6000 Jahre sind eine Arbeitswoche, die Gott dem gefallenen Menschen zugeteilt hat. Vom Fall Adams bis zum Jahr 2000 vor uns jetzt. Laufen 6000 Jahre Menschheitsgeschichte ab. Vor Gott 6 Tage. Ein 6-Tage-Werk von Gott bestimmt. Gottes Tage. Und jetzt leben wir am Ende der Tage. Und da wird alles geschehen. Und nach einem 6. Tag kommt einfach ein 7. Und ein 7. Tag heißt einfach im Hebräischen ein Sabbattag. Und ein Sabbattag Gottes dauert halt nicht 24 Stunden, sondern 1000 Jahre. Also ums Jahr 2000, der Übergang zum Beginn des 1000-jährigen Reiches. Sehen wir, vom Ausgehen des Wortes sind 70 Siebner. Ja, und was sind denn 70 Siebner? Was gibt denn 70 mal 7? Wie viel? 490 Jahre. Ja, was sind denn 490 Jahre? Genau 10 Halbjahrperioden, 10 mal 49. Ja, liebe Geschwister, ist das nichts oder ist das etwas? Ich lege meine Hand darauf, meinen Finger darauf, auf diese Tatsache, weil wir jetzt dann Dinge sehen werden, vor Augen, wo wir staunen müssen, ja, wenn es so ist, da kann man nur noch auskneifen, kaum mehr meckern. Jetzt werden diese erst, also hier sind die Einheiten von Sabbatjahren, das sind schon große Siebner. Diese 70 Siebner werden nun unterteilt in eine erste Unterteilung von 7 Sabbatjahren. 7 Sabbatjahre ergeben wie viele Jahre? 49 Jahre. Also das ist nicht irgendeine Unterteilung, ne? Sondern schon eine Halbjahrperioden-Unterteilung. Und unser lieber Willinus Bormer hat seinerseits herausgefunden, in dieser großen Aufstellung, dass nach einer ersten Halbjahrperiode von 49 Jahren, nach einem ersten Siebner von Sabbatjahren, der damals wieder aufgebaute Tempel eingeweiht worden ist. Ist das ein Anlass bei einem Halbjahr, dem ersten?
Unter Vorbehalt.
Ja, bitte?
Unter Vorbehalt.
Ja. Und ich, liebe Geschwister, kam drauf, in diesem Jahr hier taucht ein Mann auf bei der Rückkehr Nehemias aus Babel, ein Araber namens Sanballat. Das war der damalige Widersacher der Juden, wird er genannt. Sanballat. Jetzt bleiben wir bei der Sache hier. Der erste Widersacher der Juden, Sanballat, in Sicht. Bei der nächstgrößeren Siebner Einheit von Halbjahren, also sieben Halbjahre. Es sind 70 Halbjahre. Und eigenartig, die enden am Ende vom tausendjährigen Reich. Ist das auch etwas? 70 Halbjahre. Macht Gott dort definitiv den Sünden ein Ende am tausendjährigen Reich, nach dem tausendjährigen Reich? Und führt dort definitiv eine ewige Gerechtigkeit von neuen Himmel und neuer Erde ein, liebe Geschwister? Hier, wieder werden die 70 bis hier unterteilt in 7 plus 62 plus 1. Da. Das 1 ist das, wo der Satan wieder losgelassen wird. Bitte. Was hat dann der Messias wieder von dem Tausendjährigen, von dem Friedensreich? Wieder nichts. Ne? Wie Salomo uns klar sagt, das, was schon einmal war, ist das, was noch einmal oder zweimal sein wird, und das, was dort geschehen ist, wird ein oder zweimal nochmal geschehen. Und zwar nicht irgendwann, sondern immer in um das siebenfache erweiterte Zeitmaß. Ist unser Gott ein Gott der Ordnung? Wie heißt die Frage? Unser Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern
des Friedens.
Wer in seiner Kammer Unordnung hat, hat die Visitenkarte abgegeben, wie viel Frieden er in seinem Herzen in Christo hat. Habe wieder was gesagt. Ne? Und die erste erweiterte Siebner Unterteilung von Halbjahrperioden landet in dem Jahr, wo der Antiochus Epiphanes, der noch größere Widersacher der Juden war als Sanballat, genau 7 Zeiten später. Und wer ist der größte Widersacher der Juden? Hier am Ende Satan selbst. Aha, die siebte Periode endet ja hier. Entschuldigung. Die siebte Periode von Halbjahrwochen. Von siebten von Halbjahren. Die erste siebte Periode endet gerade wo? Da 1989, 90. Was ist da los? Der Antichrist. So ist Sanballat, der erste biblische Vorläufer, und dann mal nachsehen, was der sich geleistet hat, als Widersacher der Juden. Antiochus Epiphanes ist anerkannt, auch von Theologen, das ist der, wenn schon noch ein Antichrist je kommen sollte, könnte es kein besseres Modell geben als diesen, einen der Nachfolger von Alexander dem Großen. Und dann, das dritte Mal siebenfach, Hier ist der Satan selber dann der Widersacher der Juden. Solches tut Gott ein, zwei oder dreimal, steht so geschrieben. Stimmt's auch hier? Warum habe ich da noch so Farben hingemalt? Das ist der Ablauf der Weltreiche. Das Weltreich der Babel bestand schon vor unserem Nebukadnezar. Vor unserem Nebukadnezar gab es noch ein oder zwei Regenten in Babel. Auch Nebukadnezar war nicht ein Name, sondern wie Kores oder der Papst bei uns oder typisch der Zar. Zar, der Zar von Russland, das ist nicht der Name, sondern der Amtstitel. Und der Schah von Persien ist nicht der Name, sondern der Amtstitel. Und so auch Nebukadnezar. Und da ist dann die Sache, wir werden es im nächsten Plan dann sehen. Ja. Also, hier Babel. Und hier die babylonische Gefangenschaft. Und jetzt ist wichtig, dass während der babylonischen Gefangenschaft zog Nehemia zurück. Und das Land war noch verwüstet. Während der Babylonischen, das ist ganz klar. Ne? Entschuldigt, wenn ich hier sage, wir waren zu dritt, Willi und ich und der Bruder Bader zusammen. Und da hier angekommen, wir werden es beim nächsten sehen, die babylonische Gefangenschaft müsste, so wie die anderen es lehren, grafisch hier ungefähr eingetragen werden, 100 Jahre vorher. Kann unmöglich stimmen. Und wir können nicht sagen, wir konnten den lieben Bruder, der mich immer bezeichnet als mein Vater in Christo, wir können nicht sagen, wir konnten ihn überführen. Aber wir haben eine Stelle nach der anderen im Propheten Nehemia gelesen und dann hat er eines nach dem anderen Ja gesagt. Ja. Nehemia bekam die Genehmigung und den Befehl, Jerusalem als Stadt wieder aufzubauen. Und zog dann nach Jerusalem, genau nach Befehl des wunderbaren Königs Artasasta, und kam an und hat die Briefe abgegeben für die Landpfleger des Königs, so, und fand alles noch verwüstet, wie es eben noch während der babylonischen Gefangenschaft der Fall war. Also, hier Babel. Und Babel wurde abgelöst von den Medern und Persern. Das ist diese Zeitspanne. Und dann der letzte Perserkönig war es ja dann, der genehmigt hat, auch freundlich war mit den Juden. Und nachher kommt das griechische Weltreich hier, also ganz bis in die Nähe, also vielleicht 100 Jahre vor Jesus Christus, Alexander der Große mit dem griechischen Weltreich und kurz vor Beginn unserer Zeitrechnung besiegten die Römer die Griechen. Und dann ist festgestellt worden, dass die Römer, also die Blaue, genau 666 Jahre über Jerusalem geherrscht haben bis hier. Und dann haben die Sarazenen, die Araber, die Mohammedaner, haben Jerusalem erstürmt und haben hier einen Höhepunkt erreicht an dieser Mittelstelle hier. 2066 Jahre bis hierher und so weiter, genau eine Mitte. Die Araber, Mohammedaner, einen Höhepunkt in Jerusalem und sind dann langsam abgeflacht. Bis eben hier, wo die Engländer dann in Jerusalem eingezogen sind. Und ihr seht, da sind noch so viele Dinge hier. Und eigenartig, dass ich damals schon auf die Jahre 1990, 97 kam, wie unsere weiteren Pläne zeigen werde. Jetzt kommt der nächste Plan. Leider geht es etwas länger, als ich gemeint habe. Wir machen dann vielleicht bei dem kurz. Ja, unten zu unterst habe ich noch einen Satz. Diese Zeitangaben vermitteln nur eine ungefähre Übersicht. So. Zur Vororientierung. Ja, vielleicht noch weiter runter. Gut, so kann man es lassen. Ganz von Weitem, hier ums Jahr 2000, da Golgatha, ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen, 454 vor Christus. Und da habe ich jetzt eingetragen, so sieht die Wissenschaft und die Theologie und viele Brüder die Zeitspanne, wo die babylonische Gefangenschaft stattgefunden habe. Wir sehen es so, 454 vor Christus ist das Jahr, von welchem aus Golgatha bestimmt worden ist. Genau, 483 Jahre. Und nun ist ausgehend des Wortes Befehl von Artasasta an Nehemia hinzugehen und Jerusalem wieder aufzubauen. Während der babylonischen Gefangenschaft hat stattgefunden. Also nicht das ist richtig, wie allgemein heute gelehrt wird, sondern das da. Da ist 454 da, während der babylonischen Gefangenschaft, zweiten Hälfte. Nun, was wir hier kurz sehen können, ist das Gewaltige. 454 vor Christus, da, während der babylonischen Gefangenschaft. Nehemia, ich habe dein trauriges Angesicht gesehen und deine Klage gehört. Gehe hin und baue Jerusalem wieder auf. Ich unterstütze dich mit Briefen und in jeder Weise. So kam Nehemia in dem Jahre, noch während der babylonischen Gefangenschaft, nach Jerusalem. Und jetzt heißt es, von diesem Jahr aus, ausgehend des Wortes Jerusalem, vergehen 70 Siebner. Und dann macht Gott den Sünden ein Ende und führt eine ewige Gerechtigkeit ein. 70 Siebner aber, das sind 70 mal 7 Jahre, das sind 490 Jahre und 490 Jahre sind genau 10 Halbjahrperioden. Also ist da die 70 mal 7 von hier bis Golgatha oder bis 7 Jahre nach Golgatha irgendeine Zeitspanne oder sind 10 Halbjahre auch eine Dekade von Halbjahrperioden? Und jetzt kommt das Gewaltige, Überwältigende, liebe Geschwister. Nach 69 Sabbatjahren wurde der Messias weggetan werden. Und der letzte Siebner, die letzte Sabbatjahr oder Jahrwoche von 7 Jahren, konnte nicht laufen, weil sie den Messias verworfen haben. Hätten sie ihn anstatt ans Fluchholz erhöht, auf den Thron Davids erhöht, dann hätte er in den letzten 7 Jahren die Gerichte durchgeführt unter Nationen, die jetzt kommen. 70. Jahrwoche. Und hätte dann das Reich damals errichtet. Denn er und seine Jünger verkündigten, tu Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ihr braucht nur mich anzunehmen und schwuppdiwupp, also nach 7 Jahren, dann wäre es so gewesen, Sünden ein Ende gemacht, äonische Gerechtigkeit eingeführt. Also, 10 Halbjahrperioden von 49 Jahren, eine solche Einheit. 7 Jahre nach Golgatha, wahrscheinlich zweite Verwerfung Israels durch die Steinigung des Stephanus. Laufen weitere 10 Halbjahrperioden. dann zum dritten Mal 10, dann zum vierten Mal 10 Halbjahrperioden und dann zum fünften Mal 10 Halbjahrperioden. Und da kommen wir an 1997. Das heißt, 1948 ist nicht irgendein Jahr im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte Gottes, sondern 1947, Deklaration der UNO in New York, 48 sind von hier ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen, 1, 2, 3, 4, 5 Mal, sind 1948 genau 49 mal 49 Jahre abgelaufen. Ist das ein Zufall? Wer will so dumm sein oder so blöd? Ja, und was sind denn 49 Jahre? Die größte Siebnerperiode. Unter den Festordnungen des Gottes Israels und des einzig wahrhaftigen Gottes, der diese Zeiten alle an seinem Originalchronometer Sonne, Mond und Sternen laufen lässt und festgehalten hat, wer will dort etwas ändern? Ich auch nicht. Und dort sind alle diese Einheiten, Zeiteinheiten fixiert. Deck, deck. Woher habe ich diese Dinge da, die ich so frech ausspreche? Sag doch mal. Ja, nicht da, auch nicht von da. Ja. Sondern von dem Herrn, den wir lieb haben und ich auch, der uns verheißen hat, Dinge sehen zu können, die kein Auge gesehen hat, hören zu können, die kein Ohr gehört hat, in unseren Herzen Dinge wahrnehmen können, aufnehmen können, die in keines Menschenherz gekommen sind. Durch den Geist, der uns befähigt, alle Dinge zu erforschen, wo zu erforschen, was zu erforschen, nur die Geheimnisse Gottes zu erforschen, die er verborgen hat, und sogar die Tiefen Gottes zu erforschen. Und wann hört diese Forschungsarbeit auf, die Tiefen Gottes zu erforschen? Da haben wir dann das Wort vom unausforschlichen Reichtum. Aha. Noch nicht genug. Von hier aus sind es 5-mal 10 Halbjahrperiode, also 50, und 49 bis 97, und 97 weniger 49 gibt 48. Also das sind 49 mal 49 abgelaufen. Also mit 1948 beginnt ein Halbjahr von Halbjahrperioden zu laufen. Das, was ein Halbjahr im einfachen Sinne bedeutet, jetzt global und ein einmaliger letzter Erfüllung stattfinden. Hier, ja, was fällt hier auf? Vom Ausgehen des Wortes Jerusalem zu bauen, haben wir noch 1 mal 10, 2 mal 10, hier sind 5 mal, plus 2 mal gibt 7 mal 10, gibt wie viel? 70. Ja, und was ist dann davon? Genau das Jahr, wo Israel im Lande Ruhe hatte, und beginnen konnte, die Feste Gottes anzufangen, zu zählen. Bitte?
3. Mose 25. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, sollt ihr dem Jehova
seine Feste einhalten. Bei Wüstenwanderung und die Blauzone ist noch sind die Jahre, die sie gekämpft haben, bis sie Ruhe hatten und dann beginnen konnten, die Halbjahre zu zählen. Seht, liebe Geschwister, ich schließe jetzt den Hinweis, denn wir wollen, hier ist augenfällig zu sehen, das sind das Zeitrhythmen, die sich wiederholen und die nach bestimmten Abläufen ganz gewaltige Gottesereignisse durch die markiert sind. Ne? Das ist hier sinnen- und augenfällig. Und was im Übrigen da ist, lassen wir jetzt auf die Seite. Nur das Motto vom Ganzen haben wir begonnen, diese Tage. Daniel 9, Vers 21. Da merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre. Ja. Nochmal, hätten die Schriftgelehrten, Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten wie Daniel auf die Zahl dieser Jahre geachtet, hier, dann hätten sie diesen Jesus von Nazareth nicht in dem Jahr umgebracht, wo steht, da wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Natürlich, Gott wusste, Decke über ihren Augen und Herzen. So. Also, seht mal, hier zwischen 48 und 97 läuft nicht nur zum 50. Mal eine Halbjahrperiode, sondern von da aus zum 70. Mal. Jetzt schließe ich, ein Hinweis, wofür wir das noch anschauen, stimmt es jetzt hier beim Beginn des tausendjährigen Reiches? 70 Siebner vom Beginn der Erzählung bis hierher sind vergangen. Und nach Ablauf von 70 Siebnern wird Gott den Sünden ein Ende machen. Satan Gefängnis und alle Dämonen weg ins Gefängnis oder sogar den Feuersee und führt eine äonische Gerechtigkeit ein. Und das ist die Zeitspanne des tausendjährigen Reiches. Den anderen Plan, ja.
Feste.
Wichtig heißt der Titel Die Feste Gottes als Programm für Gottes Heils- und Weltenplan. Und zwar Programm. Richtig müsste wieder ergänzt werden, die Feste Gottes als Zeitprogramm für den ganzen Heilsplan Gottes, für die ganze Schöpfung. Und dann haben wir gesehen, Sonne, Mond und Sterne, haben eine der sieben Zweckbestimmungen, heißt sie seien zu Moadim. Auf Deutsch zur Bestimmung dieser Festzeiten. Und haben uns gefallen lassen müssen zu lesen, stoßen in die Posaune bei Neumond und am Tage unseres Festes bei Vollmond stoßet in die Posaune. Eine Satzung des Gottes Israels und des Herrn über Jakob. Das heißt, diese Festordnungen Gottes, genau nach Stellung von Sonne und Mond in der Hauptsache und in den Details noch von Planeten und Kometen. Alles. Chronometer, Originalchronometer Gottes. Ich darf hier nicht mehr viel wiederholen. Und repetieren nur noch kurz. Der Gang der Gestirne als sichtbares Zifferblatt des Originalchronometers Gottes für uns hat wie jeder Chronometer bei uns hinter dem Zifferblatt ein für uns unsichtbares Uhrwerkgefüge, welches genau mit dem Gang auf dem Zifferblatt genau übereinstimmt und liegt der Impuls auf dem Zifferblatt bei den Zeigern oder der Impuls der Bewegung im unsichtbaren Teil? Die Sterne, die du sahst, bedeuten Engel, Angeloi, Dienst alles Geister, Geistwesen, unsichtbar für uns. Das heißt, was in der Unsichtbarkeit des gewaltigen Weltalls, glaub einfach Himmel genannt, ne, vor sich geht an Kämpfen und Ereignissen und jetzt vor allem Moadim, meine geliebte Stiftshütte des Mose, wird auch übersetzt mit Zelt der Zusammenkunft. Kennen wir, gell? Zelt des Zeugnisses, aber uns ist interessiert jetzt das, die Übersetzung, Zelt der Zusammenkunft. Hebräisch, Zelt der Moadim. Wo durften denn nur die Feste in Israel gefeiert werden? Wo? Nur an dem Ort, den er bestimmt, nämlich beim Tempel in Jerusalem. Und vorher, ausgerechnet, auf dem Gebirge Gibeon. Da kam Salomo und hat dort geopfert, bei den Gibeonitern. Wunderbare Zwischenphase, hierher zurück. Der Gang der Gestirne, sichtbar das Zifferblatt des Chronometers Gottes und das Geschehen im Unsichtbaren dahinter für uns, was unter den Engelfürsten und mit ihren Heeren und Kämpfen und Bewegungen und allem Möglichen und jetzt, was lesen wir am Anfang im Buche Hiob zweimal. An dem Tage, da die Söhne Gottes pflegten vor Jehova zu treten, vor seinen Sohn, kam auch der Satan in ihrer Mitte. Zweimal. Erstes Mal und zweites Mal wieder, genau so. Was sind das für Söhne Gottes? Ganz klar in der Schrift. Das sind von den majestätischsten Engelfürsten, die sich am Throne Gottes zu bestimmten Zeiten, Moadim, vor dem Throne Gottes einfinden mussten, um Rechenschaft abzulegen über ihre Verwaltung in der letzten Zeitphase und um neue Genehmigungen zu empfangen, was sie in der nächsten Zeitphase zu tun im Sinn hatte. Und unter diesen Söhnen Gottes, diesen gewaltigen Engelfürsten erschien nun auch Satan. Und wir denken, ja, was hat der da verloren? Das ist der Chef von allen übrigen, den Gott eingesetzt hat. Über alle. Er ist der Gott dieses bösen Zeitalters und der Fürst der ganzen Schöpfung. Was die Schöpfung betrifft, der Fürst der Fürsten. Kam auch Satan in ihrer Mitte. Und wer von diesen Söhnen Gottes hat die Ehre, von Gott angesprochen zu werden? Wer? Nur einer. Nur einer. Gerade der. Woher kommst du? So und so und so. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden. Vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Hätte Satan sich sofort gemeldet, wenn dieser Ausspruch in Bezug auf Hiob nicht stimmte? Selbstverständlich. Ist ja unmöglich, dass Gott etwas sagen kann, was nicht stimmt. Wagt ja Gott auszusprechen in Bezug auf die Beschreibung des Hiobs? Dem Fürsten gegenüber, der ja der Verkläger der Brüder ist. Ne? Der hätte sofort sich gemeldet. Nein. Hier nur noch die Antwort. Aus welchem Munde und in welchem Zustand dessen, der diesen Ausspruch ausgerufen hat, nämlich ich, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wer hat den Ausspruch getan? Hier, in welchem Zustand? Abgemagert, schwarze Haut, Eiterballen ringsum bis auf die Knochen, sitzt da von seinen Freunden verkannt und ja. Jeder will dem Hiob beweisen, wir haben uns getäuscht in dir, wir haben gemeint, du seist der wunderbare Gottesmann. Nie hat Gott einen Gerechten so zerschlagen wie dich, bei dir stimmt einfach nicht. Und so weiter und so weiter. Und unter solchen Situationen, ich aber, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, er weiß noch mehr. Und dass er als Letzter auf der Erde stehen wird und ich werde ihn mir ansehen, meine Augen werden ihn sehen, wie er ist. Da haben die gesagt, jetzt ist er, hat aber ganz ausgehängt beim Hiob. Ne? Hat beim Hiob ganz ausgehängt. Ne? Liebe Geschwister, ich beneide die Erkenntnis des Hiob in Bezug auf den heilsbaren Plan Gottes in Christo Jesu, je länger, je mehr. Wenn er dann sagt, als ich meine Schritte hier in Milch badete und der Fels neben mir Ölbäche ergoss, was heißt das auf Deutsch? Was ist Milch? Nahrung für Säuglinge, leichte Speise. In Milch badete, das heißt in den Anfangsgründen des Wortes Gottes, Wasserbad des Wortes, Anfangsgründe sind Milch. Und wer ist der Fels? Christus. Kann der Ölbäsche ergießen? Was heißt das? Die Fülle des Geistes über Hiob ausgegossen. So, genügt. Bitte aber nur allem glauben, was geschrieben steht. Dann kommen wir auch hier auf die kristallklare Linie der Auslegung Buch Hiob. Person Hiob. Saat und Ernte hängen ab von der Stellung von Sonne, Mond und Gestirnen. Deshalb hier Ernte, Saat und Ernte. Die Zeiten der Ernten sind von Gott bestimmt in Israel zur Zeit des Passafestes und zwar 14 Tage nach Neumond, nach Tag- und Nachtgleiche, Vollmond. Bei Vollmond ist Passa, da wird ein Lamm geschlachtet und eine Erstlingsgarbe, griechisch eine Apache, dargebracht. Und 7 Tage anschließend ist das Fest der ungesäuerten Brote. Und ich habe schon gesagt, Paulus, denn Paulus ist es gegeben, diese erste Festordnung in Israel für uns zu beschlagnahmen. Denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. So feget nun den alten Sauerteig aus und jede Art vom Sauerteig von Bosheit und der Schlechtigkeit, denn ihr seid innerlich schon eine ungesäuerte Masse. Da ist ein innerer, verborgener, neuer Mensch des Herzens da drin, samenmäßig aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. Und dieser neue, innere Mensch kann nicht sündigen, da er aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist, liebe Geschwister. Das sind wir. Zur Zeit der Gerstenernte ist Passa, 14 Tage ab Neumond. So. Dann sollt ihr 7 Sabbate zählen vom Passa an, das sind 49 Tage, und der 50. Tag ist dann ein großes Fest, wieder leider Fest der Wochen übersetzt, Fest der Sabbate, weil 7 Sabbate vergangen sind, da merken wir, ja, warum ordnet Gott ein besonderes Fest der Sabbate an, wenn 7 Sabbate vergangen sind. Das heißt für uns, auch Sabbate, das heißt nur Tagsabbate. Wenn 7 Sabbate, Tagsabbate vergangen sind, ist das für unseren Gott ein Zeitpunkt, der für ihn so wichtig und wunderbar ist, weil es bloß 7 gewöhnliche Sabbate vergangen sind. Aber 7. Und dann ist der nächste 7. Tag, der 50. Das Fest der Sabbate. Und ich wiederhole, was hier gewöhnliche Passafest war, zu dieser Zeigerstellung am Himmel, zur Zeit der Gerstenernte in Israel und anschließend dann das Fest der ungesäuerten Brote, das hat der Gott Israels zu seiner Zeit, genau wie wir gesehen haben, nach so und so viel Sabbatjahren, 69, hat Gott selber dieses Gesetz nach dem Buchstaben in maximaler, nur von Gott möglicher Weise erfüllt, indem er als das eine Lamm, das da im Gesetz verlangt wird, da bei der Gerstenernte, da werden mehrere verlangt dann hier, bei Israel, der Nation, also hier, ein Lamm, so steht geschrieben, an jenem Tage sollt ihr ein Lamm schlachten ohne Fehl. Hören wir gut. An jenem Tage sollt ihr wie viele Lämmer schlachten? Eins. An jenem Tage sollt ihr ein Lamm schlachten. Wer sind die ihr? Unglaublich. Die hohen Priester. Waren es die hohen Priester in Israel, die das eine Lamm dann geschlachtet haben? Merken wir, Paulus da schreibt, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, nicht? Und das war ein Antrag der heiligen Engel, an jenem Tag sollt ihr Israel ein Lamm schlachten, ohne Fehl, nicht? Gott hat geprüft, ja, kann ich das in mein Wort aufnehmen? Konnte er es aufnehmen? Schweren Herzens, nicht? Die dachten an die jährlich wiederholten Lämmer, die dann geschlachtet werden, nicht? Die heiligen Engel buchstäblich. Und Gott hat es nur gebilligt, das, was er kein Wohlgefallen dran hat, nicht? Gewilligt war, bewilligt warum? Weil das genau dem Gedankengang des Herzens Gottes entsprach, den er als Vorsatz bei sich selbst gefasst hatte, schon vor Grundlegung der Welt. Also den ganzen Sündenbuß seiner Schöpfung sah, ja, ein Lamm bereitgestellt, weil er auch schon die Anträge der heiligen Engel kannte. In seinem Vorwissen, schreibt Petrus, was geschehen ist nach der Vorkenntnis Gottes. Aber ohne die Geschöpfe etwa zu bestimmen, du kannst nicht anders, du musst das jetzt tun, das Böse. Ja, nicht, im Gegenteil. Er warnt 7-mal, und wenn der immer noch Nein sagt, dann sagt Gott, dein Wille geschehe, bis der an seinem Eigenwillen so zerbricht, dass der auf einmal nicht mehr fassen kann, dass dieser Gott zu ihm sich neigt und sagt, heute, wenn du meine Stimme hörst, verstocke dein Herz jetzt nicht. Und wenn das betreffende Menschengefäß ein Scherbenhaufen ist, wie ich mit 20 Jahren, dann hat er ein Ohr, wenn eine fromme Tante sagt, du, das ist eine Evangelisation, das wäre jetzt etwas für dich. Und ich ging hin und am ersten Abend kommt ich zum Glauben. Und was der Evangelist da gesagt hat, gezeugt hat, das wusste ich schon da drin. Ich hatte die Gnade als Waisenknabe im Waisenhaus in Schaffhausen, wunderbare Waiseneltern zu haben. Morgenandacht, Abendandacht. Wir hatten Eltern, wie selten Kinder Eltern haben. Wunderbar. Und was der sagte, wusste ich, ja, das weiß ich. Stimmt. Und wie der Evangelist, wie der fertig war, wusste er, was? Das, ja, was der gesagt hat. Der ist durch den Heiligen Geist, wer das jetzt aufnimmt, gezeugt und neu geboren, ist ein Gotteskind. Wie der das sagt, weiß ich, freue mich. So. Und dann sagt er, ja, wer bezeugen kann, dass er sein Leben dem Herrn Jesus übergeben hat, der soll zurückbleiben. Gut, bin ich zurückgeblieben mit anderen. Und dann hat er mir ein paar Fragen gestellt. Und, und haben wir einige Worte gewechselt, und was der mir mit wenigen Sätzen gesagt hat. Die werden mir heute in meinem hohen Alter erst lebendig. Ganz wunderbar, aber eher zurück. So. Na, jetzt gucke ich mal auf die Uhr dort.
9:05.
Wie viel?
9:05.
11?
5 Minuten.
5, ja. Ungefähr, die gehört nur 9:02. Also, heute ist, heute ist schon nicht mehr Sabbat. Mit Sonnenuntergang war der Sabbat in Israel vorbei. Aber am Originalchronometer unseres Gottes ist er erst 5:08. Also es geht noch so lang bis Mitternacht. Und bis die Sonne morgen früh aufgeht, geht es noch länger. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Versammlung des Paulus in Troas. Und hier kann ja keiner dann um Mitternacht einschlafen und vom dritten Stock runterfallen, ist also keine Gefahr. Liebe Geschwister, es ist denkbar, dass noch letzte Tage kommen, wo wir gern noch zusammenbleiben, bis die Sonne aufgeht. Dann könnte die Sonne der Gerechtigkeit gerade auch noch aufgehen. Ja. Soweit sind wir. Abschließend für heute Abend. Dreimal im Jahr sollt ihr zusammenkommen, um meine Feste zu feiern. Erstens das, zweitens das, drittens das. Wie sie in Christo alle sterben, wie sie in Adam, dem ersten Menschen, alle sterben, werden in Christo alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Erstens der Christus, erstens der Christus, da sind wir dabei, Glieder seines Leibes. Zweitens Israel und der Nationen fürs tausendjährige Reich. Da sind die 12 Stämme mal sowieso dabei. 144.000 aus Israel. Tausendjährigen Reich werden auch die Nationen gesegnet durch Israel. Drittens dann das Ende. Bedeutet, alle Massen obiger Erstlinge, alle übrigen. Posaunenfest, erstes Fest, Passa, Garbe, ungesäuerte Brote, zweites Fest, der Sabbate, das hat Gott zu Golgatha gemacht, und 7 Sabbate später, am 50. Tag nach Passa, war in Jerusalem das Pfingstfest. Da hat Gott also das Fest der Sabbate auf seine Gottesweise vorerfüllt, das große Pfingstfest, das kommt am Anfang vom tausendjährigen Reich und kommt dann nochmal endgültig neue Himmel und neue Erde. So tut Gott 2- und 3-mal. Das war nun ein Anfang. Hier Pfingstfest und aus Posaunenfest, ja, wenn Posaunen geblasen werden und dann die letzten Gerichte angekündigt werden, dann aber erst im 7. Monat bei absteigender Sonne am 1. des 7. Monats Neumond, Posaunenfest, am 10. Yom Kippur, Versöhnungsfest. Ja. Warum erst im 7. Monat, zur 7. bestimmten Zeit, das Versöhnungsfest? Denn Golgatha ist ja 7 Zeiten vorher schon geschehen. Warum feiert Gott erst das Versöhnungsfest 7 Zeiten später? Denken wir an den kleinen Plan, 7 Zeiten später so, nochmal 7 Zeiten später so, nochmal 7 Zeiten später so. Immer wunderbar. Immer nach Stellung von Sonne, Mond und Sternen. So. Das heißt, lebendig gemacht werden drittens, jeder in seiner eigenen Ordnung, der Christus, Israel und die Nationen. Zweitens, drittens, alle Massen, die hier noch nicht dabei sind, denn Fest, Ernten, bei der Gerstenernte, Passa, das Lamm wird geschlachtet, bei der Weizenernte, Fest der Sabbate, Pfingsten im Neuen Testament, genau, am 50. Tag, und hier Einbringen der gesamten Schlussernte, Und dieses Wort mit allen Einzelbeschreibungen in 2. Mose 23, Vers 16, sagt uns, dass hier das Ende der Lebendigmachungen Gottes alle noch nicht ins Gottesleben gezeugten Wesen auch hineinführt und schließt dann ab und erfüllt, wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden. Dankeschön, ich habe darauf hingewiesen, wie sie in Adam drin alle sterben. Unsere Lebenskeime waren alle samenkeimmäßig in den Lenden Abrahams, Adams. Warum habe ich mich verschnäpft und gesagt Abrahams?
Vater des Glaubens.
Wie?
Vater des Glaubens, der Abraham.
Weil die Schrift bei Abraham das aussagt. Ich führe die Stelle schnell an. Der Hebräer-Schreiber will gerade das klar machen, den großen Unterschied zwischen dem aaronitischen, levitischen Priesterdienst im jüdischen Tempel, in der Stiftshütte und im Tempel Salomos und im Tempel zur Zeit Jesu. Den großen Unterschied zwischen dem hohen Priester, dem Gott geschworen hat, du Melchisedek bist Priester Gottes des Höchsten in Ewigkeit. Und du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und du bist Priester, nicht nach der Weise Aaron und Levis, sondern Priester Gottes des Höchsten in Ewigkeit. Melchisedek. Wer war Melchisedek? Ein Auserwählter Gottes aus den Söhnen Hams, aus Salem, er war König von Salem, König der Gerechtigkeit. Salem war die erste Bezeichnung von Jerusalem. Mutter von Jerusalem, wer hat Jerusalem gegründet? Deine Mutter war eine Hethiterin, eine Hamitin, und dein Vater ein Amoriter, auch ein Hamiter. Da hat Gott einen Hamiten auserwählt, um den wunderbarsten Modelldarsteller für den auserwählten, herrlichsten Hohepriester Gottes mit einem Eidschwur gesichert. Ja, gewählt. Melchisedek, was passiert ist? Abraham hat seinen Neffen Lot, der in Sodom da war und von einem hamitischen König gefangen weggeführt worden ist mit seinen Leuten, seine hausgeborenen Knechte gesammelt, ausgerüstet, den verfolgt und den Lot heil und ganz wieder zurückgebracht. In dem Augenblick erscheint dieser Melchisedek vor Abraham. Dann heißt es, Melchisedek kam heraus und brachte Brot und Wein heraus und sprach zu Abraham, gepriesen sei der Gott Abrahams, der Höchste, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und was geschieht jetzt? Da gab Abraham diesem Melchisedek den Zehnten von all seinem Reichtum. War Abraham reich? Wenn der, 276 oder so etwas, oder 376 hausgeborene Knechte hatte, von Mägden gar nicht die Rede, da hat er Knechte gehabt, 200, 300, einfach um die zu unterhalten. Ne? Was der für Kamelherden und Viehherden und Gold und Silber hat er nicht. Ja. Also, als er für den Isaac, den Eliezer sandte, was hat der da mitgebracht? Wunderbarste Edelsteinstücke und Kerligkeiten, gut. Jetzt lesen wir. Gab Abraham dem Melchisedek den Zehnten von allen. Jetzt kommt der geistliche Lehrer. Der liest das so. Und man sagt ja schon in der Welt, man muss auch zwischen den Zeilen lesen können. Hier besser gesagt, genauer in die Zeilen hineingucken. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, da Abraham dem Melchisedek den Zehnten gegeben hat, ist die Frage beantwortet, wer von beiden Gottesmännern ist der Größere? Antwort: Ohne Zweifel empfängt der Größere den Zehnten und der weniger Große, ne, bringt ihn. Also wer ist der Größere? Melchisedek oder Abraham? Wir lieben Abraham-Verehrer, ne, merken wir uns. Dieser hamitische Hohepriester war noch größer. Und jetzt kommt die Sache. Zweitens, Unterschied zwischen levitischem Hohenpriestertum und diesem Hohenpriester Melchisedek. Weil Abraham dem Melchisedek den Zehnten gegeben hat. Jetzt kommt. Levi und Aaron waren noch in den Ländern Abrahams, als Abraham dem Melchisedek den Zehnten gegeben hat. Also, jetzt kommt geistliche Beurteilung, hat Aaron, Levi auch ihrerseits den Zehnten, weil sie noch in den Ländern Abrahams waren, ne? Der Melchisedek auch den Zehnten. Die haben sich also auch verneigt, Aaron und Levi, vor diesem wunderbaren hohen Priester Melchisedek. Kann der Schreiber des Hebräerbriefes im Worte Gottes lesen? Dinge lesen, die in keines Menschen Herz gekommen sind, kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat. Jetzt komme ich zurück. Es ist jetzt genau 8:15, 8:15. Liebe Geschwister, wer nach Hause muss oder irgendetwas, ist jederzeit in Frieden entlassen. Du guck mal auf die, guck jetzt dort auf die Uhr. 8:15. Also ich will in 5 Minuten schließen. Mag jemand zu lachen? Gültige Wissen erkennen. In den Lenden des ersten Menschen Adam war keimmäßig, samenmäßig schon die ganze kommende Menschheit drin. Nicht nur das, sondern das, was sich da Adam und Eva, oder Ladies first, Eva und Adam geleistet haben. Jetzt bitte Konsequenz. Haben wir alle auch, uns, waren wir dabei? Ne? Wir haben auch von dem Apfel gegessen. Einmal saß eine Enkelin, eine Tochter von mir, Enkelin von meiner Mutter, auf dem Schoß von ihrer Großmutter, und die Großmutter erzählt ihr da die biblischen Geschichten. Doch einmal sagt die Enkelin: Du, Großmutter, Großmama, bin ich froh, dass ich nicht dabei war. Warum? Ich glaube, ich hätte auch von dem Apfel gegessen. Bitte, da, Kinder, nicht? Ja, so. Herrlich. Und jetzt das Wort. Wie sie in Adam drin schon alle gestorben sind, mit dem Biss, nicht? Haben das ganze Todesgift Satans, kam natürlich in den ganzen Körper. So. Und alle Samen einer kommenden Menschheit waren schon tödlich. Durchgiftet. So. Aha. Noch 2-3 Minuten. Nun haben wir hier im 6. Jahre gibt Gott einen doppelten Ernteertrag, sodass sie dann im 7. Jahre, ja, dürfen sie ein Jahr lang nicht arbeiten, auf das Feld nicht bestellen. Feiern konnten, im 7. Jahr. Jetzt verstehen wir im Hebräerbrief, es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Da ist Gott noch nicht am Ende seiner Weisheit. Jetzt sagt er, nicht nur jedes 7. Jahr sollt ihr feiern, sondern wenn 7 mal 7 Jahre, 49 Jahre gekommen sind, ein 7. Sabbatjahr gekommen ist, dann habe ich so große Freude, dann müsst ihr gerade noch einmal ein Jahr feiern. Nicht? Und ich gebe euch dann im 49. Jahr Habe ich das hier nicht mehr?
Ja.
Ah ja, gerade eine Ernte für 3 Jahre.
Im 48.
Ah ja, ja, danke. Ja, ja, danke. Habe ich hier? Ah ja, ah ja. Also, seht, gewaltig, nach 7 Sabbatjahren, ein Halbjahr, total Erlass aller Schulden, da war kein Israelite mehr schuldig. Wenn er sich noch vor lauter Schulden einem reichen Israelitenbruder verkauft hat als Knecht, dann war er am anderen Morgen, als das Halbjahr anbrach, frei hervon. Und natürlich, wenn er sich verkauft hatte als Knecht und noch Schulden hatte, dann hat er natürlich zuerst was verloren? Sein Landerbesitz von den Vätern her. Und am anderen Morgen hat er keine Schulden mehr, ist er frei hervon und kann seine Sippschaft zusammenrufen, kommt Kinder und Kindeskinder, wir ziehen in unser Landerbteil, das gehört ab morgen wieder uns. Kinder, das sind die 3 Hauptpunkte vom Hall- und Jubeljahr. So. Jetzt ist aber 1948 zum 49 mal 49 Jahre vergangen, da bricht ein 50. Hall- und Jubeljahrperiode von 49, das sind 50 mal 49 Jahre, nicht nur 50 mal 50 Jahre, ne? Sondern 50 mal 49 Jahre. 1948. So. Jetzt läuft also von 48 bis 97 sowohl ein 50. Mal eine Halbjahrperiode, ein Halbjahr von Halbjahren, und zum 70. Mal eine Halbjahrperiode, haben wir da im anderen Plan gesehen. So. Ja, was heißt das? Wagen, dann haben wir es. Ein paar Minuten zu viel. Ist 1948 der Staat Israel wieder im Lande, im Landstück der Verheißung entstanden? Ah. Haben Sie das Land der Väter wieder in Besitz genommen? Ja. Sind Sie noch Knechte unter den Nationen? Nein. Sind Sie in Ihrem eigenen Lande frei? Und wenn ich Sie zurückführe in Ihr Land, habe ich auch Ihre Schuld vergeben. Steht mehrfach in unserer Bibel. Also ist Gott treu, wenn ein Halbjahr von Halbjahren gekommen ist, ne, dann macht er mit dem ganzen Volk Israel ernst. Ne. Das Land haben sie, keine Schulden mehr und sind nicht mehr Knechte, frei. Halleluja, Amen.
Wir können alle nur staunen, wie es möglich ist, dass ein Jüngling von 83 Jahren einer solchen Frische und so etwas vorträgt. Also ich kann immer nur staunen.
Ja, er hätte schon noch länger gemacht.
Ja, Willi, da hast du wieder recht.
Aber
ja.
Das geht ja nicht um ihn, sondern es geht um uns.
Um uns, wir können nicht mehr. Ach doch, also ich will ja...
Hans,
ja.
Da muss ganz kurz machen.
Ja, ja, also ich will ja nicht fragen, nicht, dass wir nachher wirklich noch hier bleiben und braucht keiner aus dem Fenster zu fallen. Im Hesekiel 16, da steht am Ende nämlich das, sie werden sich schämen, wenn sie ins Land zurückkommen, es dreht sich zwar hier um Jerusalem, aber es geht auch um Israel, es geht auch letztlich sogar um alle Menschen. Wenn Gott ihnen ihre Sünden vergeben wird, wissen Sie, was dann geschieht? Dann wird Israel den Mund nicht mehr aufregen vor Staunen. So geht es ihnen. Und so sehe ich auch letztlich Römer 11, Vers 32, das geht da nämlich genauso. Die kriegen den Mund nicht mehr auf. Noch zur Beruhigung, im Jesaja 41 steht auch eine ganz gewaltige Stelle. Für heute, was wir gegenüber Israel vielleicht, sagen wir mal, schuldig, ich weiß es nicht. Aber doch, wenn wir alles getan haben, sagt einmal der Jesus, was sind wir denn? Dann haben wir was schuldig zu tun. Aber was sind wir dann? Unnütze Knechte. Und da steht im Jesaja 41 steht eine Stelle, da heißt es, es sollen wie nichts werden und umkommen deine Widersacher. Nur Widersacher. Muss nicht mal Krieg führen gegen Israel. Nur die Israel nicht lieben. Wer nicht liebt, wenn ich für mich, sagt der Jesus, der ist wider mich. alle deine Widersacher. Du wirst sie suchen, die Widersacher. Und?
Nicht
mehr finden. Israel wird sie nicht mehr finden. So wird es mit ihnen gehen. Wird sie nicht mehr finden. Wie nichts und wie Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen. Das habe ich jetzt geschrieben. In Jeremia 46 steht am Ende, wird Gott den Nationen allen um Israels willen den gar ausmachen. Aber mit dir will ich nicht den gar ausmachen. So wird es werden. Wohl um deiner Sünden willen werde ich dich züchtigen. Ne? So sagt Gott. So wunderbar. Und wenn einer nicht glaubt, dass Gott wirklich die Herzen nicht verstockt, beim Pharao ist es ja nicht ganz so einfach. Im 1. Mose 2. Ja, aber es ist ja noch viel einfacher, wie es im 1. Mose 2 bis 10 zu lesen ist. Es ist ja noch viel einfacher. Wer da nicht rauskommt, der braucht ja nur 1. Samuel 6, Vers 6. Ganz einfach, wieder die Zahl, ne? Zu lesen. Da sagt Gott allen, die nicht aus dem Kram rauskommen, sagt er, sag mal, willst du es denn genauso machen? Das geht sich da hier um die Philister. Da spricht Gott zu Israel. Und warum wollt ihr euer Herz verstocken? Nicht Gott verstockt das Herz. Gott geht wohl auf die Verstockung nachher ein. Das ist was anderes. Aber Gott verstockt nicht. Da sagt Gott zu Israel, warum wollt ihr euer Herz verstocken? Wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben. Also deutlicher geht es nicht mehr. Das sei noch zum Schluss gesagt. Und da wollen wir das wunderbare Lied singen, Nummer 1.
Rückgang auf Kassette 4.